10, 1 bis 7. Denn das Gesetz enthält nur das Schattenbild der zukünftigen Güter, nicht aber die Gestalt der Güter selbst. Deshalb kann es diejenigen, die vor Gott treten, nicht für immer vollkommen machen, da man ja alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Hätte man nicht aufhören können zu opfern, wenn die, die im Gottesdienst mitwirken, ein für alle Mal rein geworden und sich keiner Sünde mehr bewusst gewesen wären? Aber gerade dadurch werden sie Jahr für Jahr an die Sünder erinnert. Denn es ist unmöglich, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnimmt. Darum sagt er, wenn er in die Welt kommt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir gegeben. Brandopfer und Sühnopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich: Siehe, ich komme. Im Buch steht von mir geschrieben, damit ich Gott deinen Willen tue. Bis hierher.
Vielen Dank für die Hinführung zur Predigt. Der Text für die heutige Predigt steht in Micha 6, Vers 3 bis 8. Micha 6, Vers 3 bis 8. In diesem Textabschnitt geht Gott mit seinem Volk ins Gericht. Und ich lese uns nun die Stelle aus Micha 6, 3 bis 8. Gott sagt zu seinem Volk: Mein Volk, was habe ich dir angetan? Und womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich: Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt und aus dem Haus der Sklaverei erlöst. Und ich habe Mose und Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Bilam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Das Volk antwortet Gott: Womit soll ich vor den Herrn treten? Mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihm treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Gott sagt zu seinem Volk: Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott? Soweit aus dem Wort Gottes. Gott nahe sein im neuen Jahr, so habe ich den Titel für diese Predigt geschrieben. Und ich stelle heute an diesem Text drei Fragen. Zuerst: Was hat Gott in der Vergangenheit getan? Zweitens: Wie kann ich mich Gott nahen? Und drittens: Was fordert Gott von mir? Doch um diesen Text besser zu verstehen, schauen wir uns nun zuerst den geschichtlichen Hintergrund an. In Micha 1, Vers 1 heißt es: Dies ist das Wort des Herrn, das zu Micha aus Moreshet geschehen ist in den Tagen des Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Das Wort, welches er über Samaria und Jerusalem schaute. Das bedeutet, Micha wirkte zu den Regierungszeiten dieser drei Könige. Es sind drei jüdische Könige, die nacheinander in Jerusalem regierten. Das war zu der Zeit, als Israel getrennt war zwischen Nord- und Südreich. Und in dieser Zeit von Micha wurde das Nordreich von den Assyrern bekriegt und erobert und auch verbannt. Aber das Südreich, oder auch Juda genannt, existierte weiter. Außerhalb von dem Buch Micha finden wir kaum Hinweise auf diesen Propheten. Nicht einmal im Königebuch, im Zusammenhang mit diesen drei Königen, wird Micha erwähnt. Doch schauen wir uns diese drei Könige etwas genauer an. Zuerst regierte Jotham. Er regierte 16 Jahre in Jerusalem und er tat, was Gott gefiel. Doch eines tat er nicht. Er entfernte nicht die Altäre auf den Höhen, wo die Israeliten den Götzen der Heiden opferten. Unter Jotams Zeit lebte das Volk in Wohlstand. Dem Volk ging es gut, aber sie opferten dem Götzen. Nach ihm kam sein Sohn Ahas. Auch er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Doch von ihm steht geschrieben, er tat nicht, was dem Herrn gefiel. Ja, Ahas opferte sogar seinen eigenen Sohn, dem Baal. Und er opferte selbst als König dort, wo das Volk die Götzen anbetete. Zudem verbündete Ahas sich mit Assyrien, um gegen das eigene Volk, nämlich das Nordreich von Israel und gegen die Aramäer zu kämpfen. Ahas hing der Großmacht Assyrien an. Nach ihm kam sein Sohn Hiskia, dieser regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und von ihm wird gesagt, dass er in allen Wegen des Gottes wandelte, genauso wie sein Vater David. Das ist ein sehr großes Zeugnis von ihm. Und tatsächlich begann Hiskia seine Regierungszeit mit einer Reform. Er zerstörte alle heidnischen Altäre, die es in Juda gab, und errichtete den Gottesdienst im Tempel wieder her. Zu dieser Reform unter Hiskia hat Micha beigetragen. Davon berichtet uns Jeremia in Jeremia 26, Vers 18 bis 19. Dort sagt Jeremia: Zur Zeit Hiskias, des Königs von Juda, war ein Prophet, nämlich Micha von Moreshet. Der sprach zum ganzen Volk Juda: So spricht der Herr Zebaoth: Zion wird wie ein Acker gepflügt werden, und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden, und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Doch ließ ihn Hiskia, der König von Juda, und das ganze Volk Juda deswegen nicht töten. Vielmehr fürchteten sie den Herrn und flehten zu ihm. Mit diesen Ereignissen, die ich soeben kurz geschildert habe, befinden wir uns in den Jahren 740 bis etwa 690 vor Christus. Das bedeutet, Micha lebte in einer Zeit, wo es in Juda noch Wohlstand gab. Dem Volk ging es gut. Ja, sie feierten sogar die Gottesdienste im Tempel, aber gleichzeitig dienten sie auch den Götzen der Heiden, nämlich den Baalen und Astarten. In seinem Buch richtet Micha sich hauptsächlich gegen die Ungerechtigkeit, die in Juda herrscht, zwischen Reiche und Arme, aber er kündigt auch den Untergang vom Nord- und Südreich an. Und in diesem Textabschnitt, den ich zuvor gelesen habe, zur Predigt, stellt Micha nun eine Gerichtssituation zwischen Gott und seinem Volk dar. Und so kommen wir zur ersten Frage. Was hat Gott in der Vergangenheit getan? Ich lese uns dazu noch einmal die Verse 3 bis 5. Gott sagt zu seinem Volk: Mein Volk, was habe ich dir angetan und womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich. Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt, aus dem Haus der Sklaverei erlöst. Und ich habe Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Bileam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Und denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Mein Volk, was habe ich dir angetan? Mein Volk, denke doch daran. Zweimal sagt Gott, mein Volk. Gott betont hier, dass Israel sein Eigentum ist. Und es ist kein Zufall, dass dieses Volk Israel Gottes Volk ist. Nein, Gott hat es erwählt. Und Gott fordert hier nun auf, dass sie sich erinnern an ihre Geschichte. Und er erwähnt drei Stationen aus Israels Vergangenheit. Gott beginnt bei der Geburt der Nation in Ägypten. Dort hat er sich als der Gott ihrer Vorfahren offenbart und er erlöste sie aus der Sklaverei. Dort handelt Gott souverän. Israel hat Gott nicht erwählt. Nein, Gott hat Israel erwählt. Und er schließt einen Bund mit diesem Volk, nämlich er wird ihr Gott sein und sie sollen sein Volk sein. Die nächste Station handelt vor den Toren des verheißenen Landes Kanaan. Nachdem Israel 40 Jahre als Strafe in der Wüste umherwandern musste, kommen sie wieder ins Jordantal gegenüber von Jericho. Sie stehen kurz davor, in das verheißene Land einzumarschieren. Doch der König von Moab bekommt Angst und möchte durch Bileam das Volk Israel verfluchen. Doch Gottes Arm reicht über die Grenzen seines Volkes hinweg und er verwandelt den Fluch eines Heiden in Segen. Gott regiert die Geister- und Götterwelt der Feinde Israels. Und dann erinnert Gott sie an eine dritte Station. Ich meine, dass das die entscheidendste Station in der Geschichte Israels ist. Gott sagt zu seinem Volk: Denk an den Übergang von Schittim nach Gilgal. Schittim war das letzte Lager, bevor sie den Jordan überquerten. Und Gilgal war das erste Lager auf der anderen Seite des Jordans. Hier zwischen Schittim und Gilgal bestätigt Gott der neuen Generation des Volkes, dass er der gleiche Gott ist, der damals das Schilfmeer teilte und nun den Jordan teilt. Hier zwischen Schittim und Gilgal zeigt Gott seinem Volk, dass er sein Versprechen hält, nämlich sein Volk kommt in das verheißene Land. Es ist nicht irgendein Gott, nein, es ist ein lebendiger Gott, der sie auserwählt hat. Gott fordert sein Volk auf, zurückzuschauen. Und in der Vergangenheit sollen sie sehen, wie er an sie gehandelt hat. Mit starker Hand hat er sie aus Ägypten befreit. Und dann nützt es nichts, wenn sie jetzt ihr Vertrauen auf eine irdische Weltmacht setzen, wie es Ahas auf Assyrien tat oder Hiskia mit Ägypten. Ja, Gott ist auch der Herr über die heidnischen Götter. Er ist überhaupt der einzig lebendige Gott. Und dann nutzt es nichts, wenn sie jetzt diesen leblosen Statuen der Heiden opfern. Und Gott ist treu. Er hat sie von Ägypten bis nach Gilgal geführt. Er hat den Bund nie gebrochen, auch wenn Israel mehrmals untreu war. Diese Rückschau soll die Grundlage für Judas Einsicht sein. Sie soll die Grundlage für eine Umkehr des Volkes Gottes sein. Hier bei dieser Rückschau sollen sie sehen, dass Gott nie ungerecht an ihnen gehandelt hat, sondern dass er immer gerecht war. Wie leicht werfen wir Gott vor, nicht rechtzeitig da gewesen zu sein, vielleicht auch nicht richtig gehandelt zu haben, uns benachteiligt zu haben. Wie oft empfinden wir eine Sendepause von Gott? Oder wir empfinden unser Christensein als öde oder sogar ermüdend. Vielleicht schwindet sogar unser Vertrauen auf Gott. Dann gilt es, zurückzuschauen, nämlich dorthin, wo unser Weg mit Gott begann. Dort, wo er uns aus der Macht der Sünde befreit hat, ohne unser Dazutun. Zurückzuschauen dahin, wo Gott uns durch Schwierigkeiten getragen hat. Ja, zurückschauen dahin, wo sein Wort sich in unserem Leben erfüllt hat. Wenn wir zurückschauen, dann werden wir sehen, dass Gott da war und dass er gerecht war und ist. Doch wenn dieser Gott so souverän und so mächtig ist, ja, wenn er gerecht und unschuldig ist, wie kann ich mich diesem Gott nahen? Und diese Frage stellen sich auch die nächsten zwei Verse. Ich lese uns dazu die Verse 6 und 7. Dort sagt das Volk zu Gott: Womit soll ich vor den Herrn treten? Mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihm treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Micha spricht hier für sein eigenes Volk und er macht genau das, was in Israel zu seiner Zeit geläufig ist. Nämlich, er vermischt die heidnischen und die jüdischen Kulte miteinander. Die Verehrung von Jahwe und die Verehrung von den Götzen der Heiden existierten problemlos nebeneinander. Zwei unterschiedlichen Gottheiten zu dienen, stellte kein Problem in Israel dar. Heute würde man vielleicht von einer gelungenen religiösen Integration sprechen. Doch da wundert es einem nicht, wenn das Volk auf einmal nicht mehr weiß, wie sie dem einen oder dem anderen Gott besänftigen können. Doch mit diesen Fragen, die Micha hier stellt, wird nicht nur das Nebeneinander von zwei unterschiedlichen Kulten deutlich, sondern auch die Verwirrung, die dadurch entsteht. Zuerst stellt er zwei Fragen. Soll ich vor ihm treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öls? Tatsächlich brachte Israel zur Zeit Michas Gott die Opfer, die er vorgeschrieben hatte. Aber gleichzeitig brachten sie auch den Götzen Opfer. Sie lebten ein zwiespältiges Leben. Doch Gott hatte die Opfer nicht dafür eingesetzt. Denn wenn sie Gott opferten, dann machten sie das mit einem heidnischen Verständnis. Das heidnische Verständnis sah so aus, dass man den Götzen nur opferte, um ihn zu manipulieren, um seine Gunst zu bekommen und um ihm zu gefallen. Doch Gott hatte die Opfer eingeführt, um eine Beziehung zu seinem Volk zu haben. Diese Opfer sollten die Beziehung zwischen Gott und dem Volk wiederherstellen und sie sollten eine Beziehung zum Ausdruck bringen. Ja, die Israeliten bringen Gott die Opfer, aber nur um Gott bei Laune zu halten und nicht um mit ihm zu leben. Und dann kommt die Frage, soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Menschenopfer waren im Baalskult nichts Außergewöhnliches. Meist wurden die eigenen Kinder geopfert. Und von Ahas wissen wir, dass er seinen eigenen Sohn dem Baal geopfert hat. Es ist sehr gut möglich, dass Micha genau diese Begebenheit vor Augen hat, als er diese Zeilen schreibt. Auf jeden Fall muss die Praktik von Kinderopfern in Israel vorhanden gewesen sein, damit er diese hier anführt. Abgesehen von dieser grausamen Tat, dass Kinder geopfert werden, ist es nicht viel schrecklicher, dass Menschenopfer mit Gott in Verbindung gebracht werden? Ja, dass die Juden so tief in die heidnischen Praktiken versinken, dass sie meinen, Gott damit einen Gefallen zu tun? Doch diese Frage, die Micha hier stellt, deckt auch einen Widerspruch auf. Ich lese uns diese Frage noch einmal. Soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Einmal wird hier von Leib und einmal von Seele gesprochen. Das sind zwei unterschiedliche Wörter, aber sie beziehen sich beide auf den ganzen Menschen. Einmal kommt aus diesem Menschen ein Kind hervor und einmal die Sünde. Einmal ist die Frucht ein neues Leben und einmal ist es Sünde. Und wie kann nun dieses Kind, das aus einem sündigen Menschen geboren wird, die Sünde des gleichen Menschen bedecken? Vielleicht runzelst du jetzt die Stirn, aber ich erkläre es mit einem kurzen Beispiel. Angenommen, ein Gärtner möchte seine gepflasterte Terrasse von Unkraut befreien und er benutzt dafür Herbiziden. Das Ergebnis ist zufriedenstellend, das Unkraut stirbt ab. Nun nimmt er das gleiche Sprühgerät, ohne es zu waschen, und gibt seinen Tulpen Pflanzenschutzmittel. Das Ergebnis ist erschreckend. Auch die Tulpen sterben ab. Das gute Mittel ist schädlich, weil es aus dem gleichen Sprühgerät kommt. Und genauso kann das Kind, das aus dem sündigen Körper kommt, nicht die Sünde des Menschen bedecken. Micha stellt hier somit das Opfern von Kindern als wirkungslos dar. Aber er macht gleichzeitig deutlich, dass dem Menschen Grenzen gesetzt sind, wenn er sich Gott nahen möchte. Auch wenn der Mensch das Kostbarste, seinen Erstgeborenen, opfert, kommt er Gott nicht näher. Aber hier mit dieser Frage öffnet Micha das Fenster für den Messias, den er zuvor in Kapitel 5, Vers 1 angekündigt hatte. Da heißt es: Und du, Bethlehem Ephrata, wie du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, deren Israel Herr sei, dessen Ausgang von Ewigkeit und von Anfang her gewesen ist. Sich diesem heiligen und gerechten Gott zu nahen, scheint menschlich unmöglich. Doch Gott macht es in seinem Sohn Jesus Christus möglich. In Hebräer 10, Vers 4 heißt es, wie uns Pier schon gelesen hat, denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Gott sagt selbst, dass er keine Opfer und keine Gaben haben möchte. Nun stellt sich die Frage, warum hat er diese dann im Alten Testament eingeführt? Die Opfer, die Gott im Alten Bund einführte, deuten alle auf das vollkommene Opfer in Jesus Christus hin. Die Israeliten opferten damals im Glauben daran, dass Gott in seiner Gnade dem Bund treu bleiben würde und die Verheißung einhalten würde, einen Retter zu senden. Ohne diesen Glauben an diesen treuen Gott und diesen verheißenen Retter waren die Opfer nutzlos. Ja, sogar schädlich. Denn Israel birgte sich in einer falschen Sicherheit, wenn sie ohne Glauben an Gott opferten. Genauso stehen wir auch heute in der Gefahr, uns mit geistlichen Dingen von Gott zu entfernen. Es kann sein, dass wir etwas Gutes tun und meinen, Gott damit zu gefallen, aber in Wirklichkeit entfernen wir uns von ihm. Wenn ich zum Beispiel vor jeder Mahlzeit Gott für das Essen danke, weil mein Vater und mein Großvater das auch schon getan haben, dann heißt das nicht, dass ich die Mahlzeit mit der gleichen Dankbarkeit Gott gegenüber nehme, wie sie es getan haben. Das Gebet an für sich ist nicht schlecht, aber wenn ich es ohne Glauben und ohne Dankbarkeit Gott gegenüber tue, dann ist es nutzlos, ja sogar Sünde, denn es ist Heuchelei. Wenn ich das Gebet aber aus Dankbarkeit Gott gegenüber spreche, dann ist es Ausdruck einer lebendigen Beziehung mit Gott. Doch was fordert Gott dann von mir? Stellt sich jetzt die Frage. Und dazu lese ich uns den Vers 8. Gott sagt zu seinem Volk: Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben, Güte zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Zuerst fällt hier die Anrede auf. Gott spricht hier nicht zu seinem Volk, wie am Anfang, sondern ganz generell zum Menschen. Der Mensch im Unterschied zum Tier und auch der Mensch im Unterschied zu Gott ist hier angesprochen. Der Mensch als Ebenbild Gottes und gleichzeitig als das vergängliche und sinnhafte Geschöpf Gottes. Ein Mensch wie du und ich ist hier gemeint. Es sind drei ganz präzise Forderungen Gottes an den Menschen. Zuerst Recht üben. Das Wort Recht bezeichnet Gesetz und auch die Grundlage für das Gesetz. In Israel war die Grundlage für jedes Gesetz die Tora. Das heißt die fünf Bücher Mose, was bei uns die Verfassung ist. Man könnte hier also auch übersetzen, die Israeliten sollten nach der Tora leben. Und für uns heute heißt das, nach dem Wort Gottes leben. Das Wort Gottes halten. Die zweite Forderung, Güte lieben. Dieses Wort bezeichnet eine Einstellung und ein Verhalten, bei dem die Rechte und die Pflichten in einer Gemeinschaft über das erwartete Maß erfüllt werden. Güte bedeutet also die Bereitschaft, meinem Mitmenschen mehr zu geben, als er fordern darf. Güte bedeutet, meinem Mitmenschen mehr zu geben, als ich verpflichtet bin. Und die dritte Forderung Gottes, bescheiden mit Gott leben. Dieses Wort bescheiden kommt im Alten Testament nur noch einmal vor, nämlich in Sprüche 11, Vers 2. Und dort steht, kommt Übermut, kommt Schande, doch bei den Bescheidenen ist Weisheit. Das heißt, Bescheidenheit steht im Gegensatz zu Hochmut. Bescheiden zu sein bedeutet, sich beraten zu lassen, sich leiten zu lassen. Bescheiden zu sein bedeutet, die eigenen Grenzen und die eigenen Schwächen zu kennen und Hilfe anzunehmen. Bescheiden mit Gott zu gehen bedeutet also, dass Gott die Leitung hat und dass seine Hilfe und seine Rettung angenommen werden. Das sind drei präzise Forderungen Gottes an den Menschen. Ich möchte hier nicht weiter auf sie eingehen, da ich sie während dem Jahr einzeln noch einmal thematisieren möchte. Doch sind das nicht gute Vorsätze für das neue Jahr 2019? Erstens, Gottes Wort halten. Zweitens, aus Liebe zu Gott dem Nächsten mit der gleichen Liebe zuvorkommen. Und sich von Gott leiten lassen und seine Hilfe und Rettung annehmen. Ich weiß nicht, wie du in das neue Jahr eingestiegen bist. Ich weiß auch nicht, welche Erwartungen du an deine Beziehung zu Gott stellst. Aber ich ermutige uns, zurückzuschauen dahin, wo Gott uns gerettet hat, wo er uns aus der Macht der Sünde befreit hat, ohne unser Dazutun. Zurückzuschauen dahin, wo er die Hilfe war, wo er durch Schwierigkeiten getragen hat. Ja, so ein Rückblick zeigt uns Gottes Treue und seine Gerechtigkeit. Lassen wir uns doch herausfordern von Gott, indem wir uns an Gottes Wort orientieren und es halten. Indem wir dem Mitmenschen mit der gleichen Liebe begegnen, wie uns Gott begegnet ist. Und indem wir Gott die Führung in unserem Leben überlassen und uns von ihm retten und helfen lassen. Ich bete noch mit uns. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, du bist treu und du bist heilig und gerecht. Danke, dass du unser Vater bist. Und ich befehle dir uns an, sei du mit uns in diesem neuen Jahr. Begegne du uns mit deinem Wort und lass dein Wort in unserem Leben Früchte tragen. Ja, wir wollen dir die Führung in unserem Leben übergeben. Sei du unser Herr in unserem Leben. Amen.